Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
So, geht's euch gut? Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, ich... Jesus, danke für deine Gegenwart. Also seine Gegenwart genossen. Seine Liebe. Seine Schönheit. Oh, dieser Honig, der von seinem Gesicht fließt. Das ist köstlich, seine Gnade ist köstlich. Danke, Herr, dass du uns so liebst. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen, Herr. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass deine Gegenwart hier ist. Und Geist Gottes, wir heißen dich willkommen in aller Wirksamkeit, die du willst und die du hast. Herr, lass deine Gnade, deine Schönheit, lass Jesus groß werden heute Abend. Herr, ich danke dir, Herr, für Wunder, die passieren heute Abend. Ich danke dir, Herr, für Veränderung, die heute Abend stattfindet. Ich danke dir, Herr, dass, Herr, wenn wir nach Hause fahren, dass es eine Freudenparty ist, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, dafür. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Leg dir doch mal selber die Hand auf, wo du es am meisten brauchst, Herz oder Kopf oder beides, was auch immer. Danke, Jesus, für deinen Wein, für deine Gegenwart, für deine Süße, Herr, hier, Jesus, für den Geschmack des Himmels unter uns, Herr. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Wir preisen dich, Herr, und wir danken dir für alles, was du bist und alles, was du uns gegeben hast, Jesus, und alles, was zur Verfügung ist, und dass du uns immer mehr die Augen öffnest dafür und dass wir immer mehr darin wandeln. Danke, Heiliger Geist, dafür, in Jesu Namen. Amen. Okay, ich weiß noch selber nicht so genau, in welche Richtung das geht, aber ich glaube, dass wir heute Abend ein paar wunderbare Dinge erleben werden, ja, und dass wir erleben werden, wie Gott einfach was Wunderbares tut, uns zurüstet und aber auch Wunder tut heute Abend und heilt und Dinge ändert in unserem Leben. Ja, ist das wäre das eine gute Idee? So, ja, ja, okay, das finde ich gut. Ja, ich habe letztens Johannes gelesen, Johannes 4. Und mir ist mal eine ganz bisschen berühmte Schriftstelle, ja, ist eine bekannte Schriftstelle, aber mir ist nochmal was so richtig neu aufgefallen. Und ihr kennt die Story, wo Jesus an dem Brunnen kommt, ja, und Hunger hat und Durst, und dann seine Jünger gehen in die Stadt, was zu essen besorgen für ihn. Und da kommt diese Frau, ja, diese Dame, die da Wasser schöpfen will, und Jesus fängt an, mit ihr zu reden. Das ist eine Samariterin, die Samariter sind nicht so beliebt bei den Juden gewesen, und eigentlich redet ein Jude nicht mit einem Samariter und schon gar nicht mit einer Frau. Ja, also das, wie kann man überhaupt sowas tun? Natürlich ist ja ganz komisch, und er macht es aber, und sie haben dieses Gespräch, dass Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer dich hier um Wasser bittet, dann würdest du bitten, dass du lebendiges Wasser kriegst. Ja, und offenbart sich eigentlich so als der Retter, und die Frau, die checkt das, ja, und sie checkt, dass es der Messias ist, rennt in ihr Dorf und erzählt das allen. Und wir wissen, dass in der Story das Ergebnis ist, dass das ganze Dorf sich eigentlich bekehrt. Das ganze Dorf glaubt an Jesus. Und die Jünger kommen wieder, finden Jesus, sprechen mit dieser Frau. Und nur mal so nebenbei, ich finde es einfach so witzig, es gibt so viel Humor in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemerkt habt, aber es ist tatsächlich, es gibt so viel Humor. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Kommt zurück, er redet mit ihr. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Ja, also die wussten, wenn sie eine dumme Frage stellen, gibt's ordentlich eine Klatsche, ja. So, was redet er mit einer Frau? Aber keiner macht den Mund auf. Ja? So, keiner redet mit ihm, weil wir wussten, wenn man Jesus so eine Frage stellt, da kommt irgendwas, da muss ich mich verändern. Da ist so. So, also es ist echt, ich finde es echt humorvoll. Und der Jesus ist dann, ja, die Frau geht weg, und die Jünger sagen, die sind ja gegangen, ich meine, man muss sich vorstellen, sind gegangen, um ihm Essen zu bringen, weil er war müde. Ja, er war hungrig und sie kommen wieder und sagen zu ihm, Vers 31, Rabbi, iss. Und Jesus, ich weiß nicht, ob es das mal aufgefallen ist, aber Jesus springt so gefühlt nach Lust und Laune zwischen der natürlichen Welt und der geistlichen Welt andauernd hin und her. Und er lässt sich nicht einsperren da drinnen. Ja, die Jünger denken natürlich, Jesus sagt, denkt übernatürlich, Jesus redet von was Übernatürlichen, die Jünger denken natürlich, das findest du die ganze Zeit. Und Jesus lässt sich immer wieder auch drauf ein. Ja, Jesus geht da so rein und die Jünger wollen ihm das Essen geben und Jesus sagt zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Geht wieder gut los, ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du mal dir vorstellst, wie du so ein Jünger von Jesu warst. Die müssen manchmal ganz schön verwirrt gewesen sein, ja. Die müssen manchmal ganz schön irgendwie so, hey, du wolltest doch was zu essen haben, bist extra ins Dorf gegangen, um was zu holen. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und natürlich, die Jünger wieder verstehen wieder im Kopf, ja. Also checken's nicht. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gegeben? Es ist so, jetzt sind wir weggegangen und er hat, ja, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Irgendjemand hat ihm was zu essen gehört, irgendwas ganz Krasses, irgendwas, was wir nicht kennen. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also er switcht, obwohl er wirklich physisch Hunger hatte, wieder in das Geistliche. Und ich habe meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Total Hammer. Sagt ihr nicht, und jetzt kommt diese Schriftstelle, die berühmt ist. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Der Punkt ist, Jesus kommt zu dieser Samariterin. Und die Samariter gelten in dem Kontext als ein nicht erreichbares Volk. Die Frau bekehrt sich, erkennt den Messias, vielleicht sogar früher als so mancher Jude aus seinem eigenen Volk, ja, geht zurück ins Dorf und das ganze Volk bekehrt sich. Das ganze Dorf. Die Jünger kommen zurück zu Jesus und sagen, Jesus, hey, hier ist dein Essen. Ihr sagt, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Es ist die Speise, die ich habe, ist den Willen meines Vaters zu tun. Was war das in dem Moment? Weil dann sagt er im nächsten Vers, sagt nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte, sondern die Ernte ist jetzt, wenn eure Perspektive die Perspektive Gottes einnimmt. Nun, im Kontext, versteht ihr, im Kontext ist das so, dieses Volk ist nicht erreichbar eigentlich. Eigentlich ist es nicht erreichbar, eigentlich ist Gott noch nicht mal für sie da, so im religiösen Kontext. Ne? So, das geht eigentlich gar nicht. Jesus sagt, er hatte Hunger, aber meine Speise ist die zu erreichen, die eigentlich gar nicht erreichbar sind. Versteht ihr? Er switcht in sein wahres Herz und sagt, das ist meine Speise. Meine Speise ist, Menschen zu erreichen, von denen andere denken, die kann man nicht erreichen. Und dann sagt er, ihr sagt noch 3 Monate, das heißt, ihr findet Gründe, warum heute nicht der Tag der Ernte ist. Heute geht nicht, weil heute ist Corona. Heute geht nicht, weil wir können uns nicht so viele treffen. Heute geht nicht, weil die Leute haben Angst. Heute geht nicht, weil das und das. Und Jesus sagt, hebt eure Augen auf, anders ausgedrückt. Änder deine Perspektive, schau weg von dir selber, schau weg von den Umständen, krieg eine andere Sicht und plötzlich wird Ernte möglich. Plötzlich wird Ernte möglich. Seht ihr, ich war, wer die Story kennt, ich weiß es nicht, aber ich bin in Leipzig aufgewachsen und ich war schwer heroin-kokainabhängig. Ich habe mit 12 angefangen, Drogen zu nehmen und ich habe nicht an Gott geglaubt, kein bisschen, ja, überhaupt nicht. Ich war Atheist, ich war überzeugter Atheist, ich habe gesagt, kannst du an dich selber glauben, ja, so, das war meine Überzeugung. Und ich war ziemlich im Eimer, ja, ich habe mir die ganzen Arme, die Beine gespritzt, überall wo irgendwas zu finden war in den Venen. Ich habe Heroin, Kokain, ich zig Entgiftungen, Krankenhaus, 2-mal fast tot. Ich habe wirklich so einige verrückte Sachen auf der Suche nach Leben, auf der Suche nach wahrem Leben erlebt und mir konntest du nicht von Jesus erzählen. Ja, ich weiß, ich war damals noch in der Punk-Szene in Leipzig und dann lief immer so eine, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal gesehen habt oder ob es sowas überhaupt noch gibt, aber da lief so eine ältere Dame mit blauem Kleidchen durch die Stadt mit einem Schild, wo so blau-weiß drauf stand, Jesus rettet. weiß nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt, ja, keine Ahnung, aber die lief da lang und wir hingen da rum so als Punks und so weiter und es hat uns so gar nicht berührt, ja, so absolut gar nicht. Das war einfach, es war nichts, was mich irgendwie getroffen hätte oder wo ich irgendwie gedacht hätte, ich will auch Jesus folgen, ja, ich will auch gerettet werden, gar nichts. So, ich hatte keinen Kontakt. Meine Stiefgeschwister, einige von denen fingen an Jesus zu glauben und haben mir davon irgendwie mal zwischendurch was erzählt, hat mich nicht interessiert. Ich habe nichts damit zu tun haben wollen. Und als ich dann irgendwann so kaputt war, dass ich wusste, ich brauche, um weiterzuleben, eine Langzeittherapie. Ja, also ich habe zig Entgiftungen im Krankenhaus hinter mir gehabt und es wurde immer schlimmer, die Abstände immer kürzer, die ich clean war. Und irgendwann habe ich gedacht, weil ich habe mit 12 oder so habe ich so einen Spruch gesagt, ich werde, wenn ich 20 bin, ungefähr sterben. Das war so mein Satz so, weil die Welt ist sinnlos, ja, die Welt ist absolut sinnlos. Du musst lernen, dann musst du arbeiten, dann kannst du nicht feiern, dann bist du alt, dann bist du zu alt zum Feiern und dann fressen dich die Maden und das war's und das Leben ist vorbei, ja. Und wenn das der Sinn des Lebens ist, dann will ich alles mitnehmen, was irgendwie geht. Und wenn ich 20 bin, sterbe ich, egal, ja. Live fast, die young. Das war so mein Motto, okay. Und das Komische war, als ich dann so näher kam an die 20 und dann auch schon mal fast tot war, wirkte das nicht mehr ganz so glamourös, ja, es wirkte irgendwie nicht mehr so ganz schön und dann habe ich gewusst, okay, wenn ich jetzt die nächste Entgiftung nicht schaffe, dann brauche ich eine Langzeittherapie, muss man sich erstmal eingestehen können, ja, so eine Therapie, das ist ganz krass und auf dieser Therapie, eine christliche Therapie, meine Mutter so war in so einer, wie sagt man, in einer Selbsthilfegruppe für drogenabhängige Kinder. Und dort haben sie erzählt von einer Therapieeinrichtung, die damals 78% Erfolgsquote hatte. 78%, das war, wann war das? 99. Und normale Therapieeinrichtungen, staatliche Therapieeinrichtungen, weil es war keine staatliche, hatten 21. Und 21 ist viel. Sehr viel. Also 21% Menschen bleiben clean, nachdem sie dort waren. Das ist, was das bedeutet, ja. Und ich habe gedacht, so 78%, weil einmal kam meine Mutter kam rein, ich habe mir gerade wieder einen Druck gemacht und ich wusste, ich muss auf Langzeittherapie und die sagen, wir haben was gefunden. 78% Erfolgsquote. Ich so, was? Das geht doch gar nicht, was ist denn das? Und dann sagen meine, das ist christlich. Meine Eltern noch keine Christen, ja, aber ja, das ist christlich. Ich so, oh nee, da gehe ich nicht hin. Und genau, und dann bin ich dahin, weil diese 78% halt mich irgendwie gepackt haben. Ja? Also irgendwie habe ich gedacht, ich will nicht sterben und ich brauche, also ich will irgendwie leben und so arbeiten gehen, Familie haben, war irgendwie doch nicht mehr ganz so schlimm, wie ich vorher dachte oder diese Vorstellung davon und bin dahin. Aber ich habe Folgendes gesagt, ich habe gesagt, die kriegen mich nicht. Das war mein Mantra, okay? Ich hab gesagt, die kriegen mich nicht. Das habe ich sogar meinen Eltern gesagt, meine Mutter so ein bisschen halb esoterisch angehaucht, so, ja, ne, so ein bisschen meditieren tut gut. Mein Vater so, ja, wenn die vom Vater reden, denkst du an mich. Da dachte ich so, okay, damit kann ich leben. Ich fahre dahin und ich will halt einfach nicht sterben. Ja, das war so mein Gedanke und ich brauche irgendwie diese Therapie, ich mache die, ziehe das irgendwie durch, aber die kriegen mich nicht. Also das war richtig mit so einer Haltung bin ich da hingegangen, mit so einer Anti-Haltung. Und ich war echt kein umgänglicher Geselle dort. Ja, also ich bin dahin und ich bin das erste Mal bewusst Menschen begegnet, Klienten, die dort waren, eigentlich größtenteils und natürlich die Mitarbeiter, die gemeint haben, behauptet haben, sie glauben an Jesus, ja. Und ich habe gesagt, ihr habt alle einen Schuss weg, ja. Also so, ihr seid echt nicht ganz, also ich war da auch nicht besonders freundlich, ja, so, sondern ich habe gedacht, ihr habt alle einen Knall, ich werde euer schlaues Buch lesen, nur um euch zu zeigen, wie doof ihr seid, ja. Das war so meine, es war so meine, was ich dachte, was hilft, so. Und dann saß ich da so rum, es hat mich tierisch angestrengt, ich habe mit allen diskutiert, war nur dagegen, ich war so richtig, so wie du jemanden nennen würdest, den man nicht erreichen kann. Ich war, wie du jemanden nennen würdest, der ist hoffnungslos, der will nicht, der kann nicht, vergiss es, der ist zu kaputt, der ist zu gefangen, der ist zu dämonisiert, der ist zu was auch immer, ja, das wird nichts, ja, du kannst mit dem nicht reden, der hört dir eh nicht zu, der bla 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 bla, so einer war ich, ja, also ich war auch nicht so, jetzt die meisten Gespräche, die ich führe mit Menschen, denen ich von Jesus erzähle, auf der Straße, im Alltag, an der Tankstelle, egal wo, ja, sind relativ freundlich zu mir, ganz ehrlich, also ich erlebe so viel Ablehnung nicht und wenn ich sie erlebe, ist sie relativ nett. Ja, danke, ich habe kein Interesse. so, ne? Und es ist selten, dass du so richtig so, Alter, und angespuckt wirst, keine Ahnung. Ja, es passiert auch, habe ich auch schon erlebt, aber in anderen Kontexten. Normalerweise, wenn du den guten, normal deutschen Bürger triffst, so, ist es relativ freundlich. Mag nur eine Fassade sein, aber der tut Ablehnung nicht so weh, richtig? Sollte eigentlich eh nicht wehtun. Amen. Ja, also so, weil wenn Menschen dich noch ablehnen können, dann haben wir nur die Liebe Gottes noch gar nicht richtig verstanden. Okay, der war fies, aber egal. Der war trotzdem richtig. Okay, aber jedenfalls, jedenfalls bin ich da und war so jemand wie die Jünger und die Zeit, wo wir gerade gelesen haben, von dieser samaritischen Frau gedacht haben im Kontext mit Gott. Die sind nicht erreichbar. Die Ernte ist in 4 Monaten. Die Ernte ist nicht jetzt. Es kommt irgendwann mal, vielleicht, wenn überhaupt. Und so jemand war ich. Und dann Folgendes passiert. Wir hatten dort Gottesdienstpflicht. Und nicht, dass ich da, also ich stehe nicht drauf, Leute zu zwingen, zum Gottesdienst zu gehen. Aber wenn du auf Therapie bist, ja, dann gibt's gewisse Regeln, okay? Und dann, weil man hat ja ein Problem, oder? Also man will ja eigentlich irgendwie, muss man sich ja eingestehen, dass man Hilfe braucht. Also mussten wir dahin. Und das erste Mal bin ich in eine Gemeinde dort rein. Meine Eltern sind Künstler und die mochten so Kirchen angucken immer früher. Und das, boah, habe ich das gehasst. Also das war so schlimm. Ich fand's sowas von langweilig und die Architektur und schön. Guck mal die Fenster und ich so, boah, ja, ich wollte nicht. Und irgendwie habe ich so Kirche. Das war für mich so ein rotes Tuch. Okay, also Kirche war einfach so, oh Gott sowieso. Ja, also das ist einfach nichts, womit ich. Das hat nur mein ganzes Bild von einem Glauben an Gott war Schwäche. Man glaubt an Gott nur dann, weil man schwach ist. Es ist eine Krücke des Lebens. Der Glaube ist eine Krücke, weil ich sonst nicht klarkomme. Ja, das war, was ich gehalten habe vom Christentum überhaupt. Ja, und das und dann sind wir dahin, diesen Gottes. Ich sage jetzt nicht, was das für eine. Habe ich das hier eigentlich mal erzählt? Mein Zeugnis, nee, ne? Manche sagen nein, manche ja. Ein Teil, ja, okay. Na, ist ja auch egal. Ist ja, ihr habt es eh vergessen. Also ich erzähle es mal. dann bin ich dort in diesem Gottesdienst und es war genau so eine, wie ich mir das gedacht habe. Ja, so Bänke, Orgelmusik. Und es war trotzdem schon eine Freikirche, ja, also ich kannte mich ja null aus, kannte gar keine Ahnung, aber es war genauso, so wie ich es dachte immer, langweilig, ja, ich habe hinten Jojo gespielt, Musik gehört, weil was willst du machen, wenn du auf Therapie bist, ja, als Bad Boy kannst du nur Jojo spielen, Musik hören, ja? Was anderes geht nicht und war immer froh, wenn das vorbei war, es hat mich nicht berührt, ja, überhaupt nicht berührt. Und dann sind wir in einen anderen Gottesdienst, einmal im Monat in einen anderen Gottesdienst gefahren und als wir das erste Mal dort rein sind, ein anderer Gottesdienst, weil der Gründer der Therapieeinrichtung, die Einrichtung hieß Teen Challenge und das war Wilkerson aus den USA, der das eigentlich initiiert hat und der hat eigentlich mit der Kraft Gottes gearbeitet. Das heißt, der hat das darauf angelegt, dass die Drogenabhängigen und Kaputten und Gangmitglieder, dass sie eine Begegnung mit Gott hatten. Und dass diese Begegnung mit Gott eine Power-Encounter, eine Kraftbegegnung war, wo sie die Kraft Gottes spürten und von Gebundenheiten und Fesseln und dämonischen Mächten und diesem ganzen Zeug tatsächlich Befreiung erlebt haben, Heilung erlebt haben, ja, physische Heilung erlebt haben, psychische Heilung erlebt haben, ja, Drogenbefreiung erlebt haben, Sachen erlebt haben, wo sie im Grunde tatsächlich gespürt haben, wo die Aussage Gott liebt dich und Gott ist real und er ist da für dich nicht nur eine Aussage war, sondern ein Backup hatte von Kraft. Sag mal Kraft. Ja, von Dynamis, von Dynamit, von wunderwirkender Sprengkraft. Ja, das ist das Wort. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das Wort Kraft ist Dynamis. Ja, ihr werdet wunderwirkende Kraft, Sprengkraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. So, wie kann man ein Zeuge von Christus sein, von seiner Auferstehung, ohne Kraft? Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht einen, der von den Toten auferstanden ist, bezeugen, nur mit Worten. So, und das, und ich, wir sind in diesen anderen Gottesdienst gefahren. Und dieser Gottesdienst war halt mehr so, wie soll ich das ausdrücken? Es war so sollte mehr die Wurzeln ehren von diesem Richard Wilkerson, der es gegründet hat. Und deswegen war es halt, wir würden heutzutage wahrscheinlich sagen, charismatisch oder wie auch immer. Ja, also so pfingstlich, charismatisch, wild, wie es immer das einordnen will. Ich bin da reingegangen, habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Okay, noch nie in meinem Leben. Ist nicht so nett jetzt wie hier bei uns mit Maske und Abstand. Ja, es ist so ein bisschen, ich komme da rein, eine Rockband spielt auf der Bühne, ja, Leute tanzen, singen, schwenken, fahren, manche liegen auf dem Boden, manche knien, manche heulen, manche lesen die Bibel, und es ist wild. Ja, es ist einfach nur überall Bewegung, irgendwas passiert, es ist laut und so weiter. Und ich komme da rein und ich denke mir, wo bin ich gelandet? Ja, bin ich im Irrenhaus? Was ist das? Ja, bin richtig ein bisschen geschockt, ja, so Kulturschock. Ich habe sowas noch nie erlebt, ja, so. Und dann stehe ich da drinne und guck mich so ein bisschen um, so leicht eingeschüchtert, und etwas ist in der Atmosphäre. Etwas ist in der Luft, was ich nicht verstanden habe. Etwas war da, was ich nicht einordnen konnte. Seht ihr, ich war in der anderen Gemeinde und ich kein Richten oder irgendwie Bewerten. Ja, das ist fern von mir, das mache ich nicht. Es ist einfach nur ein Beleuchten, ein Anschauen. In dieser anderen Gemeinde habe ich nichts gemerkt. Da war das so, hab deinen Glauben, ja, schön für dich, lass mich in Ruhe. So, weißt du, das war so, ist nett, dass du glaubst, ja, wenn es dir hilft. Das ist so schon mal getroffen. Schön, dass du glaubst, wenn es dir hilft, ja, scheinst ja zu brauchen, du Armer, so nach dem Motto, ne? So, ne? Ja, also so, ne, das, manche sagen es vielleicht ein bisschen freundlicher, aber dann meinen aber im Grunde dasselbe. Ja, so, hab du deinen Glauben, schön, dass du ihn hast, ich hab meinen, und meiner ist, es gibt keinen Gott. So in die Richtung, ja. Und das war so bei diesem Gottesdienst genau so. Der hat mich nicht berührt, der hat mich nicht konfrontiert. Da ist nichts passiert, was mich irgendwie aufmerksam gemacht hat. Das war einfach nur langweilig. Ja, und ich sitze da so und habe durchgesessen. In diesem Gottesdienst, wo ich jetzt war, war es so crazy und verrückt, dass es mich sowas von angestoßen hat. Aber der Unterschied war, etwas war in der Atmosphäre, was ich nicht einordnen konnte. Und es hat mir Angst gemacht in diesem Moment. Nun, warum erzähle ich das? Einfach nur, um dir zu sagen, was durch eine Begegnung passieren kann, weil was jetzt passierte mit mir war, dass ich eine Konfrontation hatte mit der Gegenwart Gottes, die in diesem Raum spürbar anwesend war und auch sichtbar war, auch wirkte. Ich meine, wenn wir Apostelgeschichte anschauen und als der Heilige Geist kam, dann hat man gesehen, dass er kam. Man hat das gemerkt, gespürt, gehört. Das war nicht ein leises Säuseln, sondern es war großes, lautes Krach, Kaboom, Bang. Da war dann Gott doch im Erdbeben und im Feuer und in dem starken Wind, verstehen wir? Da war dann da drinnen, das war Gott in dem Moment. Und das hat in diesem Gottesdienst etwas, was in der Atmosphäre war, was mich so konfrontiert hat, weil wenn du denkst, du bist auf dem richtigen Weg und dann kriegst du aber eine Begegnung mit etwas, was dir zeigt, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist, was passiert? Du kriegst Angst. Weil wenn du die ganze Zeit denkst, Gott gibt's nicht, kein Problem, ja, Gott gibt's nicht, ich hab mein Leben im Griff, deswegen war ich auch auf Therapie, voll im Griff gehabt, ja, Gott gibt's nicht und so weiter, und ne, und sitzt, ich nehme gern das Beispiel mit einem Zug, ja, du sitzt im Zug nach Paris und dann kommt der Schaffner und er sagt, hey, Herr Gille, ich hätte gern Ihr Ticket. Also hier, bitte, kein Problem, hier ist das Ticket, ja, habe ich ja gekauft und so weiter, alles gut. Entschuldigen Sie, Sie müssen aber nächste Station aussteigen, weil dieser Zug fährt nicht nach Paris, er fährt nach Moskau. Und dann denkst du dir so, was ist die erste Reaktion? Stress, oder? Die erste Reaktion ist, was? Ich bin falsch? So, und das ist, was ich in diesem Gottesdienst erlebt habe. So, da war etwas im Raum, ich konnte es nicht erklären. Und dann passierte Folgendes, ich wollte rausrennen. Ich wollte aus dem Gottesdienst raus, weil ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe die Atmosphäre nicht ausgehalten. Ich konnte es nicht ertragen. Es hat mich so gestresst. Mir liefen die Schauer hoch und runter und das war kein Suchtdruck. Ja, ich war schon clean und ich hatte auch nicht irgendwie plötzlich einen Rückfall oder was auch immer was. Stehe da und ich weiß noch, wie ich da stand. So richtig wie ein guter Deutscher habe ich mir eingeredet, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. So stand ich da, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. Ja, und gleichzeitig um mich rum, Gott pur, so nach dem Motto. Ja, so, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. Und dann wollte ich rausrennen, ja, habe ich fast vergessen zu erzählen, weil das ist die crazy Story überhaupt. Ich wollte rausrennen und ich konnte meine Beine nicht heben. Die gingen nicht hoch, ja. Ich weiß, manche behaupten, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir mal ein Wörtchen reden, keine Ahnung, aber ich habe meine Füße nicht heben können, war wie festgewurzelt. Gott hat mich gezwungen, diesen furchtbaren Gottesdienst zu ertragen. Ja, und dann war ich so froh, als es vorbei war, erstmal Zigarette angezündet und so weiter. Aber das war meine erste Begegnung, die mich weich geklopft hat für die nächste, als ich auf dem Raucherplatz stand, mit einer Zigarette in der Hand, ein paar Tage später, sternklarer Himmel, ich habe wieder die Andacht geschwänzt, weil ich fand es wieder so langweilig, bin rausgegangen, habe eine Zigarette angezündet und auf einmal knallt der Heilige Geist auf mich. Ich spüre eine Liebe, wie ich sie in meinem Leben noch nicht erlebt habe, nicht Drogen, nicht Frauen, nicht Ecstasy, nicht Party, nicht irgendwas. Ich spüre eine reine, pure, kristallklare Liebe. Meine Mundwinkel ziehen sich bis zu meinen Ohren. Ich grinse wie ein Honigkuchenpferd. Mein Herz wird erfüllt mit Wärme und Licht und Freude. Und ich denke mir, das knallt ja mehr als alle Drogen. Das war so krass. Das war so gewaltig. Und ich wusste in dem Moment einfach, das mit Gott, das stimmt. Das war wie als ob ein Vorhang aufging. Watsch! Alles diskutieren vorher, alles Gerede und versuchen mich zu überzeugen und mir zu zeigen, warum es doch logisch ist. Und es hat alles nichts, also ich weiß nicht, ob es nichts gebracht hat. Lass mal fair bleiben. Ich weiß ja nicht, welche vielleicht Saatkörner dabei gesät wurden, von denen ich gar nichts gemerkt habe. Aber was mich dazu geführt hat, dass mir die Augen geöffnet wurden, war der Heilige Geist. Es war der Heilige Geist, weil niemand sich bekehren kann, es sei denn, Gott zieht ihn. Und das heißt also, wir können sowieso schon mal niemanden bekehren. Was uns ziemlich befreien sollte von dem Druck irgendeines religiösen Joches, was wir da irgendwie erreichen müssten. Aber was wir brauchen, ist eine Glaubensüberzeugung, dass die Ernte jetzt ist und nicht in 4 Monaten. Dass wir die Augen wegheben von uns und von unseren Unzulänglichkeiten und ich kann nicht und ich weiß nicht und ich brauche selber. Wisst ihr, das größte Problem der Gemeinde ist Selbstzentriertheit. Das ist, wovon ich fest überzeugt bin. Ich weiß noch, als ich von der Bibelschule kam, hat mir Gott einen Traum gegeben. Und das ist so, ich habe selten Träume. Ich träume selten oder ich erinnere mich nicht. Ich weiß, jeder träumt ja angeblich, aber ich erinnere mich nicht dran. Wenn ich mich erinnere, ist meistens Gott. Und der war so krass, dass ich geträumt habe, dass ich ein Baby hatte. Ja, und wir sind damit geflogen. Also das ist die ganze prophetische Bedeutung ist erstmal egal. Aber das Baby wurde irgendwann in Frischhaltefolie eingewickelt. Und ist fast erstickt deswegen. Weil wie viele von euch wissen, wenn du in Frischhaltefolie eingewickelt wirst, ist nicht gut fürs Atmen, richtig? So, soll frisch halten, aber sollte man nicht mit Lebewesen machen. Ja? So, und Gott hat damals mich gewarnt, es ist 15 Jahre oder noch mehr, weiß nicht, 2004 oder wann war das? Ich weiß nicht mehr, 2005. Und es ist lange her. Und ich habe, diese Warnung ist mir immer noch voll drinne. Also wenn du versuchst, etwas nur zu erhalten, zu bewahren, wird es ersticken. Und das ist internes, das ist ein nach innen gewandtes, nicht intern, sondern nach innen gedrehter Fokus. Da dreht sich die Gemeinde immer nur um sich selber. Wie geht's uns? Was müssen wir für uns tun? Was ist für uns wichtig? Was wir, ich fehlt. Und der Punkt ist, wenn man auf sich guckt, gibt's immer noch was fehlt, warum man noch nicht gehen kann, weil irgendwas mit uns ist immer noch nicht richtig. Dabei lehrt uns Gott, hat mir der Heilige Geist gezeigt, dabei lehrt uns Gott eigentlich, wenn wir ehrlich sind, immer auf dem Weg, oder? Schon mal gemerkt, dass er nie darauf wartet, dass du alles auf der Kette hast? Schon mal gemerkt, dass er nicht darauf wartet, bis du volle, fette Ausbildung hast, alles gecheckt, alles Roger, alles klar? Punkt ist, dass soll ich dir sagen, warum? Weil es nie sein wirst. Es ist genau wie Eltern werden. Ja, wir bereiten uns davor, wir lesen Bücher, wir machen alles Mögliche und dann sind wir nur total geschockt, wenn wir es werden. Aber es wird immer gut, oder? Also ich meine, es ist immer so ein, es gibt Dinge, auf die kann man sich nicht vorbereiten in dem Sinne. Man kann und man kann irgendwie nicht. Man kann theoretisch lernen und das ist vielleicht gut und hilfreich in bestimmten Situationen und dennoch ist die Praxis immer anders. Sie ist immer ein bisschen anders, oder? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja der Einzige. Aber der Punkt ist, Gott lehrt uns auf dem Weg. Er holt 12 Jünger, die hatten alle einen Schaden. Versteht ihr? Alle 12 hatten einen kleinen Schaden. Manche ziemlich großen. Ja? Gewaltprobleme, ja, Identitätsprobleme, wer ist der Größte, wer ist besser als der andere. Also ich meine, die hatten alle möglichen, manche total mit Schucke, manche immer mit dem Kopf durch die Wand, ohne Denken. Ja, also so, es war wirklich, die hatten alle Probleme. Und Jesus holt sie in die Beziehung mit ihm und gibt ihnen Vollmacht. Gibt ihnen Vollmacht. Und wir tendieren und ich tendiere auch manchmal. Und manchmal denke ich, je länger man unterwegs ist, umso mehr muss man darauf aufpassen, dass das einen nicht so packt, weil man sieht zu viele Dinge, die nicht funktionieren. Und du wirst einfach nur bekloppt vorsichtig. Ja? Du hörst auf, Risiken einzugehen, weil du zu viel gesehen hast, was nicht funktioniert hat. Ich sag dir, es ist Zeit, dass die Gemeinde wieder Risiken eingeht. Und dass sie das eingeht mit dem Wissen, dass sie dadurch einen Haufen coole Sachen erleben wird, aber sie wird auch einen Haufen krasse Fehler machen. Aber wenn du dir das vorher bewusst machst, ist es nicht mehr so schlimm. Ja, wenn du das Risiko schon kalkuliert vorher eingehst, dass du wahrscheinlich einige blödsinnige Dinge machst, dann ist es schon okay, weil das hast du ja bewusst getan. Ja, das brauchen wir keine Tagträumer sein, nein, wir werden Fehler machen, okay, aber wir werden auch krasse Werke tun, weil wir nämlich Risiken eingehen. Und weil wir sagen, nicht noch 4 Monate, nicht, ja, wenn die Pandemie mal vorbei ist, ja, dann wird die Gemeinde aufstehen. Ja, wenn wir uns wieder treffen können, dann werden wir Menschen erreichen. Ja, nein, die Ernte ist jetzt. Als wir in unserer Gemeinde, und ich habe ja mich auch mit ein paar Leuten mit euch unterhalten und mit Freunden, mit denen ich mich unterhalte und Pastoren und so, wir haben doch alle die gleichen Probleme in den Gemeinden. Das sieht nur immer ein bisschen anders aus, aber es ist überall das Gleiche. Und auch in dieser Corona-Zeit ist das Gleiche. Du hast die Gegner, du hast die Vorsichtigen, du hast die, die sagen, ah, oh, Vorsicht, aufpassen und Abstand und hey, nee, umarm mich nicht und so weiter. Und dann hast du die, die sagen, so ein Quatsch, so ein Käse, gibt's alles gar nicht und was soll das überhaupt und da und auf die Barrikaden demonstrieren gehen. Und die gibt's überall. Und ich keine Meinung von mir jetzt in dem Sinne. Ja, behalt deine Meinung. Was ich meine, was ich sage ist, was ist der Auftrag der Gemeinde? Der Auftrag der Gemeinde ist, und da haben wir uns nochmal einfach gesagt, das ist, was wir wollen, ist Menschen erreichen mit dem Evangelium. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Ja? Erreicht die Menschen mit meiner Botschaft, bringt ihnen das alles bei, sodass sie andere erreichen mit der Botschaft und wieder denen alles beibringen. Das ist Familie. Ja? Väter kriegen Kinder und Väter und Mütter kriegen Kinder, die werden zu Erwachsenen, kriegen auch Kinder, die werden zu Erwachsenen, kriegen auch Kinder. Das ist Jüngerschaft, oder? Das ist das, worum es geht. Ja, ist Multiplikation. Ist nicht Sesselwärmer. Das ist, wir alle sind dabei beteiligt. Halleluja. Das ist, worum es geht. Ne? Und das ist, da haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Wir wollen Menschen erreichen. Ja? Verunsicherung, Finanzen, alle möglichen Herausforderungen. Was ist morgen für eine Regel? Was ist nächste Woche für eine Regel? Was ist jetzt wieder neu? Was wird neu für Beschlüsse gemacht? Dürfen wir nicht? Was ist los? Da hat ein Haufen Gründe, warum es gerade jetzt eigentlich keine gute Zeit für Erweckung wäre, oder? Ein Haufen Gründe, warum es gerade jetzt eigentlich keine gute Zeit dafür ist, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Will doch eh keiner zuhören. Alle sind auf Abstand. Du kannst doch eh nichts verschenken. Ich meine, warum denn diese ganze Kram? Was ist denn mit uns? Wir müssen doch, seht ihr, da kommt wieder der Selbstfokus rein. Und dann will man sich wieder selber retten die ganze Zeit. Man will wieder selber auf sich aufpassen. Wir müssen aufpassen. Und der Punkt ist, dass uns die Möglichkeiten durch die Finger gehen, weil wir sagen, noch in 4 Monaten. Seit wir als Gemeinde gesagt haben, der Fokus sind Menschen erreichen, bekehren sich. Also ich will keinen Quatsch erzählen und es ist eigentlich ein bisschen, ich muss mal ehrlich sagen, ich finde es eigentlich peinlich, wenn ich damit angebe, dass ich fast jeden Sonntag Menschen, jemand bekehrt, weil es ist eigentlich so dämlich wenig. Sorry. Also, ne, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist auf jeden Fall kein neutestamentlicher Zustand, dass sich jeden Sonntag jemand bekehrt. Ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber eins weiß ich, es ist besser als nichts und es gibt mir Mut. Wir haben jetzt in 2 Monaten eine Taufe von 4 Leuten, die sich bekehrt haben, jetzt gerade in dieser Zeit. Gerade jetzt, in dieser Zeit. Weil wenn wir aufhören, unsere Logik zu denken und verstehen, retten können wir sowieso keinen. Wir können nicht Menschen retten durch unsere Logik, durch unsere Überredenskünste. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und der bereitet die Leute vor und der zieht sie. Und wir haben sogar Gäste in den Gottesdiensten, wo wir begrenzt Platz haben und gar nicht alle kommen können. Und trotzdem kommen Leute, die Gott nicht kennen. Sie kommen. Das kann doch gar nicht sein. Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, das macht keinen Sinn. Warum der Aufwand? Warum? Und wir stecken alles da rein. Sagen alles, wir wollen Menschen erreichen. Und jetzt sage ich nicht, dass ihr als Gemeinde, ne, das ist nicht meine Verantwortung hier, was die Leiterschaft hier entscheidet, aber persönlich, das ist mein Ziel, persönlich, du kannst dich entscheiden, ich möchte in dieser Zeit Menschen erreichen. Ich möchte dieses, und jetzt passt auf, wie? Jetzt nicht mit diesem, oh, ich muss irgendjemand überreden und so weiter, sondern mit Power. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und zwar ganz simpel, nicht kompliziert, nicht du musst auf einmal ganz komisch werden und irgendwie gläserne Augen kriegen und was weiß ich was, ja, und irgendwie, sondern so wie du bist, so wie du bist, das ist sowieso der Beste, also wenn du einfach nur geliebt lebst, wäre das Hammer. Wenn du einfach geliebt lebst und einfach du selber bist und nicht versuchst, schlau zu sein, schlauer als du bist, jedenfalls nicht, und nicht irgendwie, ne, irgendwas darstellen willst oder sondern einfach Menschen liebst. Ja, es ist eigentlich so einfach. Ja, es ist so einfach und es müssen einfach nur die Augen gehoben werden von uns selber weg, damit wir aufhören. Weil warum hebt man die Augen? Die Augen muss man heben, weil sie sind nach unten gerichtet. Das ist der Grund, warum man die Augen hebt. Und das ist, was Jesus gesagt hat, hebt die Augen. Schau weg von dir selber, schau weg von deinen Nöten, ich kümmere mich um deine Nöte. Schau weg von dir, schau weg davon selber, dich die ganze Zeit um dich selbst zu drehen. Ich kümmere mich um dich, ich kümmere mich um deine Arbeit, ich kümmere mich um deinen Job, ich kümmere mich um einen neuen Job, wenn es sein muss. Ich kümmere mich um deine Finanzen, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich um dich, ich bin dein Vater, ich bin nicht irgendwer, ich bin dein Vater im Himmel. Und ich habe alle Ressourcen, die es gibt, zur Verfügung. Vertrau mir, kümmere du dich um meinen Job, um das, was ich möchte, was auf dieser Erde passiert. Warum ich mit dir in Partnerschaft gekommen bin, kümmere du dich darum. Und ich kümmere mich um all das andere drumherum. Klingt das wie Matthäus 6, 33? Ja? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach meiner Gerechtigkeit und alles andere werde ich euch hinzufügen. Das ist ein sorgloses Leben. Das ist ein sorgloses Leben mitten in der Krise, mittendrin. Ja? Und da ist die Ausrüstung, die Gott dir geben will, ist Power. Nun, manchmal ist das so kontrovers, ihr Lieben. Und es geht nicht ohne, wenn du ein Christentum möchtest, was immer schön glattgeleckt ist und wo alles immer ganz logisch ist und wo immer alles ganz erklärbar ist, bist du falsch. Dann bist du jedenfalls falsch bei der Kraft des Heiligen Geistes. Du bist falsch bei der Power, die er ausgießt, damit du wirken kannst. Und ich erkläre dir, warum. Es werden komische Sachen passieren, wenn du das machst. Wenn du dich darauf einlässt, auf die Kraft des Heiligen Geistes, dann wird es gegen das gehen, was wir manchmal denken. Nun, ich habe euch erzählt, ich hatte einen Kreuzbandriss vom Mountainbike fahren und musste deswegen zur Reha. Ja, denkst du so, ne, toll, ne, so gehst du hin und Zeit und na klar, aber wenn schon, dann hören auch alle von Jesus, mit denen ich da zusammen bin. Und dann bin ich dort und dann haben die verschiedensten, wie heißen die da? Nicht, sind keine Therapeuten, aber diese Leute da, ja, die dich da, wie nennt man die? Keine Ahnung. Was? Du weißt auch nicht gut, okay. Bin ich ja beruhigt. Ja, zum Beispiel Krankengymnasten kann sein, ja, so heißen die vielleicht, genau. Und dann sagt sie einen, da weiß ich noch, also ich habe mehrere haben da, alle haben so von Jesus gehört, ne, am Anfang, also egal, ist eine Story ist, aber wollte ich euch erzählen eigentlich, nur eine, dass ich war da und dann kommt sie zu mir und sagt, oh Herr Gille, ich glaube heute müssen Sie eigentlich was für mich tun. Also und wenn so ein Satz schon ist schon da ist schon alles wach in mir. Ja, da denke ich, ich kann was, ja, was ist denn los? Und dann sagt sie so, ja, kommt, hält sich an den Rücken und sagt so, dass sie voll die krassen Rückenschmerzen hat. Ja, die Krankengymnastin hat voll die krassen Rückenschmerzen. Ich bin da, damit sie meine Schmerzen lindert. Okay? Also das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst in so einer Situation. Ja, aber ich dachte erst so, ich war erst der Anfang der Session, deswegen musste ich jetzt nicht gleich loslegen. So, bin erst mal los und dann stehe ich da so am Gerät dran, ja, und mache was und dann sage ich zu ihr, wissen Sie was? Sie haben ja gesagt, Sie haben da diese Schmerzen, ne? Und ich müsste was für Sie tun. Vielleicht kann ich wirklich was für Sie tun. Sag ich so, und dann habe ich erzählt, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er Sie liebt und ich glaube an Wunder. Würden Sie für mich beten lassen? Und dann sagt sie, ja, gerne. Total krass. Und es war, aber warum hat es mich in dem Moment eine größere Überwindung als sonst gekostet? Weil ich in einer Umgebung bin, wo Leute mir helfen, mit ihren Fähigkeiten etwas zu verbessern in meinem Körper, was ich ihr anbiete, durch ein Wunder, durch ein Gebet in ihrem Körper zu verbessern. Ja, es ist ein bisschen strange, ja, ein bisschen so, aber egal, wisst ihr, hier ist, pass auf, Jesus, wenn dieser eine Punkt ist so wichtig. Wenn ich diese Frau liebe, mit der Liebe Jesu, ist das andere total egal, weil es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, wie ich dastehe und ob ich das verstehe und ob das logisch ist oder nicht. Ja, es geht darum, Jesus liebt diese Frau und Jesus möchte nicht, dass sie diese Schmerzen hat und ich bin da und ich kenne Jesus und ich stehe hier vor ihr. Und sie hat mir gesagt, hey, ich glaube, es war ein Scherz von ihr, ne? Heute müssen Sie mir wahrscheinlich helfen. Aber es war die Einladung. Ja? Und dann habe ich für sie gebetet. Und dann bin ich beim nächsten Mal, als ich wiedergekommen bin, hat sie mir erzählt, dass es direkt, also sie hat mir dann noch erzählt, wo es manchmal herkommt. Und dann konnte ich noch ein bisschen prophezeien über sie und sagte, es war halt eigentlich eine mehr so psychische Reaktion, warum sie das kriegt. Ja? Mit Druck und Last auf ihrem Leben. Und dann erzählte sie mir beim nächsten Mal, dass es schon an dem Abend weg war. Das hat sie noch nie erlebt. Ja? Und das ist total simpel, das ist total einfach. Beim anderen Mal, ich habe erst so Arztgeschichten, das ist vielleicht ein bisschen manchmal ein hohes Level, aber dann war ich beim wie heißen die, Orthopäden, ja, wegen dem Knie halt wieder, ne, soll das checken. Und dann höre ich, während ich im Zimmer sitze, die Schwestern vorne reden. Und dann sagt die eine, dass sie so voll die krassen Migräneanfälle hat und dass sie da irgendwelches Zeug nimmt und keine Ahnung was. Und ich höre das. Wenn du Christ bist und du hörst solche Sachen, das sind keine Zufälle. Du bist gesetzt von Gott, ein Repräsentant des Himmels zu sein. Wenn der Himmel mit solchen Sachen in Kontakt kommt, und ich verstehe, Arztzimmer oder beim Arzt sein und daran zu glauben, daran zu denken, zu beten, für die Leute ist ein bisschen Stretch, okay? Du musst ja nicht da anfangen, okay? Du kannst ja woanders anfangen, ist ja in Ordnung. Keiner vergleicht sich miteinander, hoffentlich, sollten wir jedenfalls nicht, ja? Sondern jeder guckt, dass er selber etwas weiterkommt, ja? Das ist wichtig. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, was kostet's? Was ist das Problem? Das Problem ist immer dasselbe. Selbstfokus. Das Problem ist immer, dass ich nicht wirklich weiß, wie geliebt ich eigentlich bin. Das ist immer, warum haben wir Angst vor Ablehnung? Komm, sei mal ehrlich, warum? Es gibt überhaupt keinen Grund. Es gibt keinen Grund für Ablehnung. Es gibt keinen Grund, Ablehnung zu fürchten. Es gibt keinen. Du hast alles. Du bist geliebt vom mächtigsten Wesen des Universums. Das reicht. Normalerweise reicht das. Dazu kommt, du hast eine Hammergemeinde, du hast Gemeinschaft, du hast Familie. Ich meine, du bist hier. Hier ist keiner von euch alleine. Ihr kennt euch. Wovor haben wir Angst? Jetzt mal ehrlich, ja, also was ist das? Gibt keinen Grund. Wenn Gott Ja zu mir gesagt hat, was soll das Nein anderer Leute mit mir tun? Ist eigentlich lächerlich, ja. Und dann kommt aber dieser Punkt des Verstandes rein. Und das ist bei Wundern voll fehl am Platz. Da müssen wir auch die Augen heben, weg von dieser Logikschiene. Wie logisch ist das jetzt hier? Ist nicht logisch, dass ich beim Arzt bin, der mich behandelt für etwas, was anscheinend übernatürlich gerade nicht so einfach weggeht, und ich biete etwas an, was übernatürlich ist. Aber ist egal, es geht nicht um mich. Gott hat gesagt, leg die Hände auf die Kranken, Punkt, mache ich. Also tue ich das, so gut ich kann. So, ich bin gehorsam. Job ist seine Sache zu heilen. Ich bin ja nicht derjenige, der es tut. Ich bin das Gefäß seiner Kraft, seiner Gegenwart, seiner Liebe. Und ich möchte die Kraft Gottes austeilen. Ich möchte nicht mit schlauem Gerede kommen. Ich möchte nicht mit netten Überzeugungsversuchen kommen. Ich möchte kommen mit Erweisung des Geistes und der Kraft. Ich möchte, dass sein Wort bestätigt wird durch Zeichen und Wunder. Er bestätigt, er macht das, er tut es, er tut es noch heute. Und er will es durch dich und mich tun. Er will es durch jeden tun. Er will es durch einen ausgerüsteten, zugerüsteten Leib tun, die im Alltag bereit sind, sich gebrauchen zu lassen und aus ihrer Komfortzone treten und gucken, ob das Wasser trägt, und auch mal erlauben zu sinken. Weil Jesus holt uns immer raus, oder? Jesus holt uns immer raus. Und das Problem ist, dass wir manchmal zu korrekt sein wollen. Wir mögen das nicht, wenn wir komisch dastehen. Wir mögen das nicht, wenn es unangenehm wird. Wir mögen das nicht, wenn es unkomfortabel wird. Wir haben so viel Komfort, dass uns der Bereich des Unkomfortablen nicht gefällt. Aber es ist interessant, dass der Heilige Geist, auf Englisch heißt the Comforter, der Komfort bringt. Nur, du brauchst Komfort nur, wenn du in Situationen bist, wo es nicht komfortabel ist. Ja, also, ne, und dann bin ich dann, als ich gegangen bin, ja, der Arzt hat es gecheckt, und also ich habe da mit ihm über mein Knie gelabert und so weiter, und dann bin ich gegangen und bin draußen an den Desks, an den Tresen, danke, und da sind da drei von diesen Schwestern, und ich sage so, entschuldigen Sie, ich habe vorhin, es tut mir echt leid, es war nicht absichtlich, ich habe aus Versehen mitgehört, dass eine von Ihnen diese Migräneanfälle hat. Sind Sie noch hier unter denen? Und dann sagt sie, ja, ich bin das. Guckt mich ein bisschen komisch an. Ne? So, was wird das jetzt? Und ich sage so, ja, wir sind ja hier beim Arzt, und da geht es ja um Gesundheit und so. Und dabei, das geht bei mir auch darum. Und ich kenne auch jemanden, der möchte auch gerne, dass wir gesund sind. Und ob sie denn, ob ich denn für sie beten dürfte, weil Jesus, ich habe so, dass wir sind ja im selben Business, so habe ich versucht, das denen klar zu machen, ob die es geglaubt hat, weiß ich nicht, aber ich habe so, das war so mein Versuch, das zu erklären. Ja, wir sind ja auf derselben Seite, das wollte ich so, ne, sie wollen Leute gesund, ich auch und Jesus auch, und ne, und ob ich für sie beten dürfte, und sie sagt ja. Ich konnte für sie beten, und ich war leider seitdem nicht mehr dort. Ich kann jetzt nicht, weiß jetzt nicht, was das Resultat ist, aber der Punkt ist, den ich machen will hier: Lass uns trauen. Lass uns risikobereit sein. Lass uns bereit sein. Und weißt du, das Risiko, das weißt du selber für dein Leben am besten. Das ist nicht, du musst es nicht mit mir vergleichen oder mit jemand anderem oder dich unter Druck setzen lassen in dem Sinne, sondern erlauben, dass der Geist Gottes dich aus der Komfortzone rauszieht. Dass er dich ein bisschen rauslockt und dass du eine Bereitschaft, weißt du, wenn du von Gott gebraucht werden möchtest, dann musst du bereit sein, dich unterbrechen zu lassen. Das ist eigentlich sehr einfach. Das ist eigentlich, das sieht so aus, dass wenn du irgendwo unterwegs bist, du willst irgendwo hin und du wirst unterbrochen, weil der Heilige Geist dir eine Person aufs Herz legt, die da irgendwie ist und du hältst an, fährst zurück. Oder zuletzt ist an der Ostsee waren, ne, so, das sind einfach nur simple, ganz frische Beispiele. Ich fahre mit meinem Fahrrad und da läuft einer mir vorbei, nur so in meinem Augenwinkel und auf einmal trifft so mein Herz. Und ich denke mir so, ich muss von Jesus erzählen. Und dann drehe ich rum, fahre zurück und sage, genau, verstehe, ich bin total ich. Ich tue jetzt nicht so oder spiele irgendwie rum oder mache auf einmal eine komische heilige Miene, sondern ich sage genau das. Ich sage, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, bin gerade an dir vorbeigefahren und es hat so mein Herz berührt, weißt du, ich glaube an Jesus und ich will dir einfach sagen, er liebt dich total. Das war alles. Und dann habe ich gesagt, kann er irgendwas für dich tun, kann ich für dich beten? Und der Mann hat gesagt, nee, alles cool. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist ja schön, Gott segne sie, bis zum nächsten Mal. Und bin wieder gefahren. Spektakulär, oder? Nee, passiert mir dauernd. Mein Leben ist davon gepflastert, ich erzähle das nicht. Aber es ist überall, aber an der Tankstelle, irgendwie, es gibt immer, nun gibt's die spektakulären Sachen da drinnen, natürlich gibt's sie. Aber mir geht's nicht um Spektakuläre. Ich liebe das Spektakuläre, um ehrlich zu sein. Ich liebe es. Aber mir geht's nicht drum. Weil meine Identität kommt nicht davon, was ich erlebe. Und wenn ich Menschen liebe, ist die Liebe Gottes immer die einzige Agenda, nämlich lieben. Es ist nicht irgendwas erleben wollen, das ich dann in der Gemeinde erzählen kann. Ich meine, es ist ja schön, wenn man den anderen ermutigen, aber früher wollte ich immer Zeugnisse, damit ich sie anderen erzählen kann. Ich weiß, da war noch nie einer von euch, aber so, wenn du schon dabei bist, so, oh ja Gott, du wirst jetzt heilig, ich sehe mich schon auf der Bühne stehen und erzählen. Aber ich sehe schon, wie cool. Und dann wird er nicht geheilt. Oh. Nein, also, ne, Liebe ist so frei, weil sie überhaupt nicht, sie ist nicht abhängig vom Ergebnis. Sie tut es einfach nur, weil sie liebt. Und das ist so befreiend, weil dann geht's nicht mehr um alles mögliche Tamtam, sondern du machst es. Und wenn's Tamtam wird, na preis dem Herrn, dann wird's Tamtam, dann wird's Hammer, dann knallt's, dann passieren Wunder, dann bricht Erweckung aus, dann was auch immer. Ja, das wäre ja gut. Ist ja nicht, dass ich da dagegen bin oder irgendwie sowas, überhaupt nicht. Aber ich möchte uns ein bisschen diese Vorstellung nehmen, dass wenn ich das mich auf sowas einlasse, auf so einen Lebensstil, dass das immer so krass sein muss. Sondern ich möchte dir sagen, du, wo du bist, wo du arbeitest, wo du läufst, wo du deinen Alltag verbringst, hat Gott vorbereitete Werke. Da gibt es Dinge, wo du morgens, wenn du mit deinem Herrn Zeit verbringst, ja, wenn du dem Hauch zuhörst und dann sagst du, Heiliger Geist, danke für vorbereitete Werke heute. Danke, dass du auf meiner Arbeit Dinge vorbereitet hast. Danke, dass du Möglichkeiten vorbereitet hast. Danke, dass du deine Engel schickst mit mir und dass Dinge passieren, dass mir Leute über den Weg laufen. Und dann nutzt deine Chancen, weil ich sagte, sie kommen, die Chancen kommen. Und wenn du merkst, ich habe Schiss, ich traue mich nicht und so weiter, dann mach die Kleinen, dann sag das Gott, sag das dem Heiligen Geist. Sag, füll mich, Heiliger Geist, rüste mich aus, Heiliger Geist, gebrauche mich, Heiliger Geist. Weil der Heilige Geist ist so eine Kraftmaschine. Er ist so ein, der ist so Hammer liebt er es, demütige Gefäße zu füllen und zu gebrauchen und einfach die Weisheit der Welt zunichte zu machen mit der Schwachheit, die er mit seiner Stärke füllt. Ja, das ist gerade wenn du dich schwach fühlst, trau dich, diesen Schritt des Glaubens zu gehen. Es hat bei mir so simpel angefangen. Ja, also am Anfang habe ich mir noch nicht mal getraut, die Augen aufzumachen oder sowas. Ja, dann kommt die Kellnerin an den Tisch und die rotzt irgendwie ein bisschen rum. Und ich meine, für Erkältungskrankheiten beten, abgesehen mal von Corona, sowieso ist das sowieso höchste Glaubenslevel schlechthin. Also für mich jedenfalls. Ja, also seit Corona bin ich davon anscheinend geheilt worden. Aber irgendwie habe ich so ein, oh, ich hasse es. Ja, so, gib mir was, was ich was. Gib mir dein gebrochenes Bein oder irgendwas. Aber hab bloß keinen Schnupfen mehr. Bleib auf Entfernung. Ich komme mir nicht so nah. Aber ich weiß, da kam diese Kellnerin, ist ewig her. Ja, das Restaurant, das gibt's noch nicht mal mehr, wo das war. Und dann kommt sie und sie schnupft und ich sage einfach, entschuldigen Sie, kann ich für Sie beten? Und ich nehme die Hand und ich mache die Augen zu und bete. Und diese Frau heult Rotz und was sie rennt zum Fenster, reißt das Fenster auf und ist am, jetzt so, ich so, gar nicht.
ja, gar nicht gewohnt, ja, oder Zelt-Evangelisation in Schwerin mit Skinheads, ja, mit Nazis, ja, die waren damals, als ich Punk war, meine Feinde und kommen da an mit Ketten und Baseballschlägern und Eisenstangen und besoffen und tätowiert bis hier hoch, kein Hals, weil, ne, ist halt nur so ein Brocken, ja, voll die Muskeln und so weiter und Springerstiefel bis hier hoch. Und dann sitzt da so und ich denke mir so, nur nicht, also er sitzt da so und am Stuhl und ich denke mir so, ich muss ihm von Jesus erzählen. Ich muss ihm einfach von Jesus erzählen. Ich muss ihm, und ich habe so einen Schiss. Ich habe so einen Schiss, ja. Und ich muss ihm einfach von Jesus erzählen. Und dann gehe ich in Entschuldigung und dann labert er los. Und ich denke mir nur, sag bloß nichts dagegen, was er sagt. Sag nichts dagegen, was er sagt. Und hast du sofort eine hängen, ja. Wenn du, so hier rein in den Dreck und da wieder raus. Und dann, Odin und boah, und die arische Rasse. Und ich nichts sagen. Und dann sage ich, kann ich für dich beten? Kraft Gottes, kann ich für dich beten? Kann ich für dich beten? Nicht, kann ich Recht haben? Kann ich dich in Grund und Boden diskutieren? Kann ich sagen, aber, ich habe Recht, ist blöd, was du glaubst. Ist dumm, was du da glaubst. Ja, was denkst du eigentlich so? Wie bescheuert kann man sein? Nee, Kraft Gottes. Ich nehme seine Hand, wieder derselbe dumme Fehler, Augen zu, fang an zu beten. Ich weiß nicht, was ich bete, weil darum geht's nicht. Wusstest du, dass es nicht um dein Wording geht, wie korrekt du dein Gebet sprichst und ob du das im Namen Jesus auch in der richtigen Tonfolge und Geschwindigkeit sagst, sonst kommt der Heilige Geist nicht. Oder dass du deine Stimme nicht auf eine bestimmte Art und Weise heben und senken musst beim Beten. Und am Ende noch Halleluja. Das ist alles nicht der Grund, warum Gott kommt. Der Grund, dass Gott kommt, ist, weil er ein Gefäß hat, was sich bereit erklärt, gebraucht zu werden. Das ist alles. Und ich, ne, und ich bete für den Mann und hab die Augen zu und auf einmal merke ich, wie sein Händedruck wird immer fester und fester. Wie so ein Schraubstock, der sich so zuspannt. Ja, und, ich so, und dann mache ich irgendwann die Augen auf und dann sehe ich, dass dieser Koloss, ja, dieser Typ, der da sitzt mit seinem Unterhemd und seinen Hosenträgern und hautengen Hosen mit Springerstiefeln bis hier hoch und stinkt und daneben einer, der, weil er ein Messer in den Hals gerichtet hat, nur noch mit so einem Ding redet, wo er immer draufschreit. Ja, und so, also eine skurrile Szene, ja, und dann ich habe die Augen und der heult, dem laufen die Tränen. Und er sagt, er guckt mich an, die Hand wird immer fester, sagt, Konrad, morgen komme ich wieder. Und da bringe ich meine Freundin mit. Und wenn du nicht von vorne für uns betest, reiße ich das Zelt ein. Das ist so cool. Aber seht ihr, der Punkt ist, den ich machen will, ist, und ich könnte euch Story nach Story erzählen, und für mich eines der wichtigsten Punkte ist, echt zu sein. Das ist einfach für mich so wichtig. Sei bitte echt. Du musst nicht auf alles eine Lösung haben, für alles eine Antwort haben. Du musst nicht auf die Fragen, die sie meinen. Weißt du, viel, viel besser ist, wenn sie eine Frage stellen, wo du keine Ahnung hast. Hey, weißt du was? Ich habe auch keine Ahnung, aber ich habe was erlebt. Und wenn du möchtest, kann ich mal für dich beten. Willst du es mal ausprobieren? Und du wendest immer den Blick weg von der Diskussion. Weißt du, dass du eine Diskussion gewinnen kannst, aber ein Herz verlieren? Ja, und du wendest den Blick weg und du führst hin zu einer Begegnung mit Gott, weil du trägst seine Gegenwart. Du trägst seine Gegenwart. Das ist so schön. Ja, du trägst ihn. Du hast ihn auf dir. Du kannst sogar, ich habe eine Zeit lang, ja, ich habe es versucht, so ganz viel versucht mit diesen Worten der Erkenntnis. Und habe immer gedacht, boah, und dann habe ich Prophetien bekommen, dass ich das ganz stark haben werde. Und irgendwie weiß ich nicht, ob ich das ganz stark habe. Manchmal habe ich das und manchmal habe ich das irgendwie nicht. Keine Ahnung. Und dann hatte ich das mal so andauernd, dachte ich, habe Wort der Erkenntnis. Und ich habe irgendwie, war mir aber nicht sicher. Aber wie findest du es denn raus, ob's Gott ist? Nur indem du es probierst. Also habe ich einen Haufen Leute immer wieder angequatscht, immer und immer wieder. Und wisst ihr, was ich gemacht habe, wenn das Wort daneben ging? Irgendwann habe ich gemerkt, dass wenn das Wort daneben ging, dass das fast eine bessere Einladung war, über Jesus zu sprechen, als wenn das Wort geklappt hat. Zum Beispiel springe ich für eine Frau, die hat, wo ich den Eindruck hatte, sie hat Probleme am linken Knie. Und ich sage so, entschuldigen Sie, kann es sein, dass Sie Probleme am linken Knie haben? Da sagt die Frau daneben, da musst du Magnesium nehmen zu mir. Ich sage so, Moment. Nein. Ob sie Probleme, nicht ich, sie. Ja, ob sie Probleme am linken. Und dann sagt sie zu mir, nein. Warum? Und dann habe ich gesagt, Weil wenn sie es gehabt hätten, es möchte ich, dass sie wissen, dass also warte, ich sage das immer so, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass Jesus redet heute und ich höre ihn manchmal besser, manchmal schlechter und ich habe den Eindruck gehabt, er sagt mir, dass sie das Problem haben und hätten sie es gehabt, hätte ich für sie gebetet und ich glaube, sie wären gesund gewesen. Dann habe ich schon, obwohl ich daneben lag, im Grunde schon das Evangelium erklärt. Ja, so ein bisschen, ja, so schön so reingepackt. Aber bei der war das so krass, die war so verbittert und die war so hart und die war so, und die hat mich belabert und belabert und belabert. Ne, so, okay, ja, ne, so einfach, ne, so nicht diskutieren, habe ich keine Lust drauf, bringt auch nichts. Und dann so geredet, dann habe ich gefragt, kann ich für sie beten? Und sie sagt, nein, so richtig knallhart. Und dann dachte ich, okay, das war's dann wohl. Ja, so, und habe ich bedankt, Gottes Segen gewünscht, wollte gerade gehen. Da sagt die andere Frau, die ganze Zeit nichts dazu gesagt hat, sie können für mich beten. Und dann sage ich so, oh, okay, um was geht's denn? Und dann sagt sie so, ich bin spielsüchtig. Kein Problem. Innerlich so, so, kein Problem. Ja, weil, ne, aber der Punkt ist tatsächlich, ne, auf der Straße, Menschen, die noch nichts gehört haben, die unvoreingenommen sind, diese Dinge sind oftmals, ich will es nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich sagen will, ja, das ist leicht, na, ich sag's nicht. Es ist auf jeden Fall, ich erwarte viel. Aber innerlich war es schon so ein bisschen so, kommen gleich diese Gedanken, eine Abhängigkeit, vielleicht Prozess, ne, und so, egal, alles auf eine Karte. Ja. Und dann nehme ich ihre Hand und bete in Jesus, ich weiß nicht mehr, was ich gebetet habe, ja, sei frei, keine Ahnung, ich löse dich von deiner Sucht. Irgendwas habe ich gebetet, ja, in Jesu Namen. Und dann haben wir noch eine Karte für die Gemeinde gegeben. Dann bin ich gegangen und ich weiß nicht, wie viel später, aber ich glaube, 3 Monate später kriege ich eine E-Mail von dieser Frau. Und sie schreibt mir, danke, dass du für mich gebetet hast. Ich bin frei von Spielsucht. Ich gehe in eine Gemeinde und ich arbeite bereits mit. Ich bin dir so dankbar, dass du das gemacht hast. Und alles nur durch ein verhauenes Wort der Erkenntnis. Ich möchte, was will ich sagen? Du musst dich eigentlich nur zur Verfügung stellen und bereit sein, auch mal komisch dazustehen, wenn du von Gott gebraucht werden willst, im Übernatürlichen und in der Kraft. Ja, du empfängst die Kraftausrüstung des Heiligen Geistes. Ja, das ist natürlich klar. Ja, du kriegst die Kraft, die vom Heiligen Geist kommt. Das ist, was du empfängst. Ja, und dann lebst du das und glaubst dem Heiligen Geist, dass er wirkt, wenn du dich zur Verfügung stellst. Und das ist eigentlich total einfach. Es ist nicht kompliziert. Es ist einfach nur mal raustreten aus der Komfortzone. Es ist raustreten aus dem Bekannten, aus dem, was ich, ja, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle. Und vielleicht fühlst du dich in diesen Dingen schon sicher, dann möchte ich dich ermutigen, das ist auch für mich mein eigener Anspruch immer wieder. Ich sage, wenn ich merke, ich fühle mich zu wohl und es wird zu bequem, dann will ich mich neu herausfordern lassen von Gott. Dann möchte ich neu in diese Spannung. Wisst ihr, was ich meine? Diese Spannung, was ist eigentlich möglich? Was ist möglich in dieser Zeit, in der wir leben? Was ist jetzt möglich? Was können wir machen? Was können wir erleben? Was können wir erreichen? Was kannst du durch uns tun, durch die Ausrüstung des Heiligen Geistes? Was kannst du tun, wenn Kraft auf uns kommt? Ja, wenn wir Kraft empfangen, seine Zeugen zu sein, überall. Ja, dass wir die Auferstehung Christi bezeugen durch die Power des Heiligen Geistes, wenn auf uns in unserer Schwachheit die Kraft Gottes kommt. Eine letzte Story, was passiert, wenn der Heilige Geist jemanden berührt. Wir hatten früher eine Bibelschule, in Counter School hieß sie, das ist lange her. Und wir hatten, da war ein Mädel, die war so schüchtern. Die war so schüchtern, die war immer leise, nie irgendwas gesagt, nicht auffällig, irgendwas. Und wir waren mal oft draußen, immer auf der Straße und haben halt für Menschen gebetet, prophezeit, für die Kranken gebetet, gebetet, dass Gott Menschen berührt und so weiter. Und einmal haben wir einfach draußen einen Gottesdienst gemacht, nicht so professionell oder so, sondern uns einfach einen Kreis gestellt und Gott angebetet. Einfach nur mit vollem Herzen Gott angebetet. Einfach voll egal, was die anderen denken. Einfach voll Jesus angebetet. Und haben gar nicht uns drum gekümmert um die Menschen. Es war nicht einladend, sondern wir standen im Kreis zueinander. Und haben einfach Gott angebetet, haben einfach ihn gepriesen mit allem, was in uns war. Und es wurde, die Gegenwart Gottes kam so stark irgendwann. Es war so einfach, wir haben einfach alles losgelassen, also voll egal alles. Und dann mitten in der Innenstadt, an einer Bushaltestelle, an einem Freitagabend, Haufen junge Leute, alle. Und wir haben so voll, und die Kraft Gottes wurde so stark, dass wir irgendwann einfach Leute geschnappt haben und sie in die Mitte geschmissen. Und die einfach genommen und in die Mitte gezogen, ja. Moslems, die unter der Kraft Gottes standen, was ist das? Was ist das hier? Ja, diese total prophezeit, die Tränen schossen, manche rannten weg, ja. Sie sind in die Mitte, prophezeit, du hast einen Bruder gehabt, also so, und das passiert, diese, rennt weg und so, also so voll crazy. Und dann unsere schüchterne Bibelschülerin, die eigentlich den Mund aufmacht, auf einmal kommt der Heilige Geist auf sie. Und sie fängt an, und ich ist keine, wie soll ich sagen, das war nicht geplant. Ja, das war jetzt nicht, wir machen das jetzt. Und ich würde es auch nicht sagen, so soll man das machen unbedingt. Ja, würde ich nicht sagen, aber Gott ist ein wildes Feuer. Gott ist nicht nur der zahme Straßenkater, den wir da streicheln und der immer macht, was wir wollen. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist wild. Er ist ein wilder Ochse, heißt es auch. Er ist ein wilder Krieger. Er ist wie einer, der vom Rausch erwacht, heißt es. Er ist, boah, Mann, da ist was dahinter. Das verpassen wir manchmal ein bisschen mit unserer Bravheit, wenn ihr wisst, was ich meine. Und der Heilige Geist kam auf dieses Mädel und sie fing an, auf einmal in Sprachen zu schreien. Oder, naja, schreien nicht, aber laut in Sprachen zu beten, unter der Salbung, immer weiter, und wurde so kühn und mutig, dass sie auf einmal anfing, die Leute anzusprechen. Das war der Wahnsinn. Ja? Oder ich weiß noch, wie ich an der Kneipe vorbeigegangen bin, an einem Haufen Leute drinnen, und auf einmal kommt so ein auf mich, so eine Kühnheit, dass ich in die Kneipe rein bin, die Tür aufgerissen habe und reingeschrieben, wer braucht hier Heilung? Ja? Und fing an einfach so, da bist du nicht mehr, weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, es ist ja nicht umsonst, dass es heißt in der Bibel, ja, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voller Geist. Weil Wein, es ist ja kein Zufall, dass die Bibel die Gegenüberstellung macht von Alkohol und dem Heiligen Geist. Es ist nie ein Zufall, was in der Bibel steht. Weil Alkohol, ich weiß, keiner von euch weiß das, aber der enthemmt dich, richtig? Du traust dir Dinge, die du dir sonst nicht traust, und du machst Dinge, die du dir vielleicht nicht trauen solltest. Ja, so, das ist der enthemmt dich. Ja, das ist, und der Heilige Geist enthemmt dich. Das sage ich, die ganze Scham und ganze Korrektsein und Stock steif wie ein Stock und ne, was ich weiß, dieses ganze religiöse Getue und vorsichtig und hi und bloß kann man auf die Füße treten und das verschwindet alles. Das ist wie also, und dann fällen diese Tonform, die fällt zur Seite, und das wahre Wesen, was du bist, kommt hervor. Weil eigentlich, ob du es weißt oder nicht, aber bist du ganz schön krass. Du bist ganz schön krass, so als so eins mit Gott. Ganz schön krass, so was so in dir schlummert. Was du für Fähigkeiten hast. Und ich weiß nicht, ob das gerade jemand denkt, aber vielleicht sagst du, hey Konrad, weißt du, in meinem Leben sieht es nicht so gut aus. Ist nicht so einfach und ich habe da verschiedene Krankheiten und es ist einfach, wie soll ich da jemanden dienen? Weißt du was, darf ich dir was sagen? Wenn du selber ein Problem hast und du betest für jemanden mitten im Problem, weißt du, was du damit sagst? Du sagst damit, dass dein Glaube größer ist als das, was du erlebst. Und damit bist du ganz weit weg von Heuchelei. Du bist jemand, der glaubt. Heucheln ist so zu tun, als ob. Heucheln ist so zu tun, als ob. Aber zu sagen, ich habe ein Problem, aber du hast ein Problem und ich kenne einen Gott, der Probleme löst, ich bete für dich, dass ich glaube. Und es könnte sogar sein, dass wenn du deinen Blick hebst von deinen Problemen weg und anfängst zu dienen und jemandem Gutes zu tun, dass das dich heilt. Weil oftmals ist das Problem, dass wir auf unsere Probleme gucken. Dass wir nur auf das schauen, was mit uns nicht stimmt, was mit uns noch werden muss, was noch nicht richtig ist, was noch eben noch 4 Monate braucht oder 3. Noch 3 Monate und dann die Ernte. Sagt nicht noch 3 Monate. Die Felder sind weiß. Die Menschen sind ready. Jeder will einen König wie Jesus. Damit ende ich in Lukas 10. Es ist auch so eine bekannte Stelle, aber er schickt die 70 Leute raus, 70 No-Names, 70 Leute wie du und ich, einfach ganz normale Jesus-Nachfolger, schickt sie raus zu zweit vor seinem Angesicht. Und er sprach zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. So, es hat sich nichts geändert, oder? Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und ich liebe den nächsten Satz. Bitte den Herrn. Also, ja, okay, ja, das können wir tun. Wir bitten dich, sende Arbeiter. Halleluja. Wir bitten dich, sende Arbeiter. Vers 3, geht hin. Du wusstest es nicht, aber du hast für dich selbst gebetet. Los geht's, geht hin. Das Wort senden hier, ja, geht hin, sieh, ich sende euch. Geht hin, ich sende euch. Das Wort senden. Und wir machen das heute, beim nächsten Mal können wir bestimmt wieder richtig Party machen, okay, aber wir machen das heute, wir machen heute das Impartation-Gebet oder Aktivierungsgebet so einfach von vorne am Platz. Ja, ich lasse euch einfach aufstehen und ich bete einfach so und dann gucken wir, was Gott tut, okay. Aber das Wort senden hier, das Wort senden ist interessant, weil es ist eindeutig hier positiv, ich sende euch. Ja, es ist eindeutig ein positiver Ausdruck, ich sende euch. Aber wenn man sich das Wort anguckt, was es für ein Wort ist, dann ist es eigentlich das Wort, was zum Austreiben von Dämonen benutzt wird. Das heißt, es bedeutet austreiben, es bedeutet werfen, es ist gewalttätiges Wort. Es ist nicht so, Olli, ich sende dich. Sondern es ist ein, der Heilige Geist kommt, nimmt Olli und schmeißt ihn in die Ernte. Mach, spielt Bowling mit ihm, ja, spiel, und dann alle Neune, ja, das ist das Wort, das ist das Wort senden, das ist was hier, ich sende euch, sende Arbeiter, ein Rausschmeißen in die Ernte, nicht ein freundliches Versuchen, sondern es ist ein gewalttätiger Akt, wenn du so willst, ein richtiges Schmeißen, ja, und das ist was wir brauchen, oder? Brauchen ein Wachwerden, ein wow. Ich will nicht für mich selber leben. Ich will, dass mein Leben zählt. Ich will, dass wenn ich da irgendwann mal ankomme da oben, ja, wenn es irgendwann mal vorbei sein sollte hier unten, dann möchte ich nicht hören von Gott, was alles noch möglich gewesen wäre. Ich möchte nicht hören, dass ich nur für mich gelebt habe und nur damit es mir gut geht und damit ich ein schönes Häuschen und ein schönes Auto habe und so weiter. Ist alles nichts mitzunehmen, ist alles vergänglich, ist alles, was keinen interessiert in 10 Jahren sowieso oder in 20. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein, wofür leben wir, Leute? Was ist das Ziel unseres Lebens? Was ist der Grund, warum wir arbeiten? Was ist der Grund, warum wir Geld verdienen? Was ist der Grund? Worum geht's? Es geht darum, ihn groß zu machen. Es geht darum, Jesus bekannt zu machen. Es geht darum, ihn zu zeigen, wer er ist. Wir arbeiten nicht für Geld. Das ist eine Nebensache. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt noch sage hier, aber da läuft gerade was. Wir arbeiten nicht für Geld. Wir arbeiten nicht, damit Geld nach Hause kommt. Wir arbeiten, weil Gott einen Plan mit unserem Leben hat. Und er ist unser Boss. Und dass wir nebenbei dafür Geld kriegen, ist ja super. Aber Gott hat einen Plan auf deiner Arbeit für das Reich Gottes. Wusstest du das? Er hat einen Plan mit deiner Firma. Er hat einen Plan an deinem Arbeitsplatz. Und wenn es nur ist, wenn du sagst, aber Konrad, ich fahre nur Pizza aus. Ja, was hat das mit dem Reich Gottes zu tun? Ja, wahrscheinlich triffst du einen Haufen Leute, die von dir hören müssen. Vielleicht betest du für die Pizza und die werden geheilt in dem Moment, wo du die Pizza überreichst. Oder wenn der Herr sagt, spuckst du drauf und Spaß. Nein. Es war biblisch. Jesus hat auch in der Spucke und ins Ohr, ne? Also es, nur wenn der Herr sagt. Aber wisst ihr, was ich meine? Den Blick zu weiten, das ist, was ich mir so wünsche, den Blick zu weiten, zu heben, raus aus dem festgefahrenen, alltäglichen, immer, weißt du, der Punkt ist doch, lass uns mal ehrlich sein für einen Moment, ja, nur kurz, ich weiß, es ist Gemeinde, aber kurz einen Moment ehrlich sein, dass wenn wir uns um uns selber drehen, werden wir immer unzufriedener. Und wir machen immer mehr Dinge, von denen wir uns erhoffen, dass sie diese Unzufriedenheit irgendwie sättigen, nämlich Kram, Zeug, Dinge machen, irgendwas haben wollen, das habe ich noch nicht und so weiter. Und wir rutschen in dieselbe Falle wie die Welt. Sie sind unzufrieden. Unzufrieden. Warum unzufrieden? Weil wir unseren Job nicht tun. Als König David nicht mit den Königen in den Krieg auszog, das war der Moment, wo ihm langweilig wurde und wo er oben auf seinem, ne, da rumlief und sagte, Bathseba, ja. Ja, das war, warum? Ihm war langweilig. Sagt er, Langeweile ist ein Killer. Aber warum ist uns langweilig? Weil wir uns nicht einlassen auf das, was Gott tun will. weil wir uns nicht trauen, weil wir zu bequem sind, weil wir so, pff, und wir sind immer noch geliebt, oh, das ist krass, aber hey, wie wär's? Kann ich euch heute Abend herausfordern? Ich nehme mich mit rein, Leute. Ich bin nicht, ihr seid da unten und ich bin hier oben. Das ist nicht, ich nehme mich mit rein, ich will auch. Ich will auch und ich verstehe, dass manchmal das Leben, ja, und dann ist der Alltag und so weiter, ja, ich weiß. Aber wie wäre es, wenn wir immer wieder sagen, Gott, ich will. Gott, in meinem Alltag, Gott, gebrauche mich. Herr, was kann ich tun an meiner Schule? Was kann ich tun an meinem Arbeitsplatz? Was ist dein Traum? Herr, schick mir jemand, der krank ist. Herr, was ist dein Wort für mein? Gib mir ein Wort für meinen Chef. Gib mir einen Eindruck für meine Mitarbeiter. Wie kann ich das Evangelium reinbringen? Wie kann ich jemanden ehren und schätzen und feiern, wie es der Himmel tut? Herr Jesus, gib mir eine Idee. Und auf einmal fängt an, dein Leben einen Sinn zu haben. Eine Kraft zu kriegen, eine Freude zu haben. Und die Ernte kommt rein. Dann lass uns doch mal aufstehen. Danke, Jesus. Ich rede immer so viel. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier war, beim letzten Mal war ich das erste Mal hier. Vor vielen Jahren. Da war der Lutz noch nicht im Sabbatjahr. Da hat er mich immer unterbrochen, nach so 20 Minuten oder so. Das reicht jetzt, wir müssen erstmal eine Pause machen. Gut, dass du im Sabbatjahr bist heute, Lutz, alles gut. Alles gut. Danke, Jesus. Okay. Ich möchte einfach für euch beten, ja. Und vielleicht, wenn du jemanden, ne, wir machen das natürlich korrekt, was der Heilige Geist gleich macht, weiß ich nicht, aber du kannst deinen aus gleichem Haushalt gerne an die Hand nehmen, ja, der neben dir steht oder so. Wenn ansonsten sind wir im Geist eins, ja, wir sind im Geist verbunden, wir sind ein Leib. Und ich bete einfach, möchte einfach beten, dass der Geist Gottes uns aktiviert heute Abend, dass er dich füllt heute Abend. Ja, dass er dich tauft in seine Kraft heute Abend, wenn das noch nicht passiert ist, dass du Kraft empfängst. Dass du Kraft empfängst, dass Gaben aktiviert werden und dass ein Feuer durchbricht in dir. Dass eine Wildheit, von der du gar nicht wusstest, dass es die gibt vielleicht. Ja, dass dieser Löwe von Juda, dass dieses verzehrende Feuer, dass dieser wilde Ochse, dass das dein Wow, dass es dich neu durchdringt. Und wenn du dann durch diese Tür gehst heute Abend, ja, dass du eine Vision hast für deinen Arbeitsplatz, eine Vision für deinen Alltag, das Evangelium in Kraft bekannt zu machen, in Freiheit und Freude. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, für diese wunderbaren Menschen. Ich danke dir für diesen herrlichen lokalen Leib hier, Jesus. Ich danke dir für Menschen, die wollen. Und ich spüre das hier, Jesus. Ich danke dir für das gewaltige Potenzial, wow, was hier ist. Und ich danke dir, Geist Gottes, Herr, für ein Feuer, Herr Jesus, was in unsere Herzen sowas von neu entfacht, gerade jetzt in dieser Zeit, Herr. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du uns entflammst, Jesus, mit einer Entschlossenheit, mit einer Wildheit, mit Risikobereitschaft. Ich erkläre Risikobereitschaft über euch. Ich sage, ihr seid bereit, Risiken einzugehen. Ihr seid bereit, komisch dazustehen. Ihr seid bereit, aus dem Boot zu treten, auf dem Wasser zu gehen. Und wenn es sein muss, mal zu sinken. Und Jesus holt euch wieder raus. Ihr seid bereit. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden hier füllst, Herr. Mit neuem Feuer, mit Feuerzungen, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, mit der Wahrheit des Himmels. Herr Jesus, ich bete, Herr, dass du taufst den Heiligen Geist, wo Menschen das noch nicht empfangen haben, Herr Jesus, und die Gaben freisetzt, Jesus, die Kraft Gottes sich lagert, Herr Jesus. Herr, und wir einen Glauben haben, der weit über natürlichen Glauben hinausgeht, Herr. Einen übernatürlichen Glauben, Heiliger Geist, Herr. Kabashandakete, Heiliger Geist, danke. Aber empfange einfach jetzt, empfange einfach. Empfange einfach. Empfange einfach seine Gegenwart, empfange seine Kraft. Wir brauchen dich, das Reich Gottes braucht dich. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte dich mächtig gebrauchen. Gerade jetzt hier in Bünde, in dieser ganzen Umgebung, deine Nachbarn, deine Kollegen, ja, überall sind Menschen, die sich nach dem sehnen, was du trägst. Die sich nach der Hoffnung sehnen, die du hast, Herr. Danke, Jesus, die du in uns reingelegt hast, Jesus. Danke, Heiliger Geist, Herr. Rüste uns aus, Herr, heute Abend. Rüste uns aus, Jesus. Rüste uns aus. Und ich habe gerade den Eindruck, dass vielleicht der eine oder andere gerade Menschen vor Augen hat. Du siehst gerade Menschen vor Augen. Und das ist der Heilige Geist, der dir zeigt, nimm einen Moment und bete für sie. An dem Platz, wo du gerade bist, bete für sie, dass Gott Wege vorbereitet, sie zu berühren. Dass Gott dir Mut gibt, mit ihnen zu sprechen oder irgendwas zu machen, sie einzuladen, was auch immer. Ja, bete, mach gerade, lass gerade Fürbitte für die Menschen, die Gott dir vor die Augen hält. Vielleicht deine Nachbarn, vielleicht Freunde, vielleicht Arbeitskollegen, was immer das ist. Vielleicht der, an dem du immer mal wieder dran vorbeifährst, der irgendwo bettelt oder was auch immer. Ja, was immer das ist, wenn dir Gott gerade jemanden zeigt, fang an, für diese Person zu beten. Und wenn es geht, laut, wenigstens so gemäßigt laut, wie du darfst. Ja? aber so, dass du die Lippen bewegst. Dass irgendwie, fang an für diese Menschen, gerade jetzt in die Fürbitte zu treten, gerade jetzt einzutreten. Und wenn da keiner ist, dann bitte Gott, dass er dir jemand zeigt. Bitte Gott, dass er dir jemand zeigt und bitte Gott für vorbereitete Werke gerade jetzt. Bitte ihn für vorbereitete Werke. Danke, Heiliger Geist, vorbereitete Werke. Vorbereitete Werke, vorbereitete Werke, dass wir in ihnen wandeln, durch Glauben, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, Vater. Danke dir für Kraft. Ich danke dir für Kühnheit und Mut. Ich danke dir für Leben, Herr. Ich danke dir für deine Kraft, Herr. Und wenn du merkst, so, das ist, vielleicht ist dein Herz, und ich habe das öfter in meinem Leben auch erlebt, schon ein bisschen kühl geworden manchmal, bisschen egal geworden, bisschen so, ja, das berührt mich nicht, wenn da die Person ist, die Jesus nicht kennt. Dann halte dein Herz jetzt dem Heiligen Geist hin und sag, Jesus, hier, gib mir deine Barmherzigkeit, Vater. Gib mir deine Barmherzigkeit, Vater. Lass mich dein Herz spüren für die Menschen. Seht ihr, das heißt, bevor Jesus die Kranken geheilt hat oder zu ihnen gepredigt hat oder das Essen vermehrt, das heißt, er wurde bewegt von Barmherzigkeit. Wurde innerlich, seine Eingeweide wurden rumgedreht, weil er sah sie wie Leute, die keinen Hirten haben. Ja, er heilte ihre Kranken. Er war bewegt von Barmherzigkeit und heilte ihre Kranken. Das ist eine Barmherzigkeit, das ist eine kraftvolle, geistliche Salbung des Heiligen Geistes. Das ist kraftvoll. Das ist nicht nur einfach, oh, du tust mir leid. Das ist nicht die Barmherzigkeit der Bibel. Sondern es ist etwas, was dich zur Action bewegt, etwas, was dich bewegt zu handeln, etwas, was Zeichen und Wunder freisetzt, etwas, was Wunder bewirkt. Und ich bete dafür, Herr, berühre unsere Herzen neu, berühre mein Herz neu, Heiliger Geist. Berühre mein Herz neu, Heiliger Geist, Herr, dass wir spüren, dass wir schmecken, wie dein Herz schlägt, was du siehst, Herr. Das Gold in den Menschen, Jesus, was du siehst, Herr Jesus. Vater, wir empfangen das neu, Herr. Wir empfangen Kreativität in dieser Zeit. Das ist so gut. Wir haben Zugang zum kreativsten Wesen des Universums. Wir empfangen Kreativität, wie wir unsere Menschen, unsere Mitmenschen, unsere Städte erreichen können, Herr. In dieser Zeit jetzt. Wir sagen nein, wir tun Buße, dass wir gesagt haben, noch 4 Monate, Herr. Wir sagen nein, wir heben die Augen. Die Ernte ist weiß. Die Ernte ist weiß und wir beten für Arbeiter in der Ernte, Herr. Wir beten, schicke, sende Arbeiter in die Ernte und sende mich, Jesus. Sende mich, Jesus. Sag's ihm, wenn du willst. Sag, sende mich. Und wenn du sagst, wenn du irgendwie Angst hast in deinem Herzen, wenn du irgendwie sagst, oh, ich traue mir, gib ihm das hin. Er wirkt in dir. Wir haben es heute Nachmittag gehört. Er verändert dich. Er gibt dir eine neue Perspektive. Er gibt dir Mut. Er gibt dir Kühnheit. Die Jünger wurden mit Kühnheit und Mut erfüllt und mit Freude und sie predigen das Wort mit mitfolgenden Zeichen und Wundern. Es ist eine Kraftauswirkung, eine Kraftausrüstung. Halleluja. Come on, Jesus. Und hab keine Angst vor Tränen. Hab keine Angst, wenn dein Herz berührt wird mit Liebe und es überfließt mit Liebe. Halleluja. Und wir gehen gleich noch kurz einen Moment rein, wo wir noch für Heilung beten. Okay, bleib da drinnen noch. Schau Jesus an und bring ihm dein Herz, leg's ihm hin. Heiliger Geist, danke für die Engel. Danke, Herr Jesus, für eine neue Frische, Herr Jesus, eine neue Frische in dieser Zeit, gerade jetzt, Herr. Wir sagen als Gemeinde, Herr, wir wollen eine Antwort sein. Wir wollen eine Antwort sein, Herr, auf diese Krise. Wir wollen eine Antwort sein, Herr, wenn vielleicht noch eine Finanzkrise danach kommt. Wir wollen eine Antwort sein. Wir wollen vorbereitet sein, Herr. Wir wollen vorbereitet sein, Jesus. Wir wollen nicht blind sein, Herr. Wir wollen wach sein, Jesus. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, für Wachheit, Jesus. Danke für Klarheit, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Wow. Danke, Herr. Vater, ich möchte mich nochmal eins machen mit der Vision dieses Hauses und auch der Tochtergemeinde oder wie immer man das nennt hier. Ich danke dir, Herr, für viele Gemeinden in diesem ganzen Umkreis, Herr Jesus. Ich danke dir, viele Gemeinden, Herr, viele Gemeinden, viele lokale Gemeinden, Herr Jesus. Wir rufen es herein. Wir setzen die Menschen frei, die darin beteiligt sind. Herr, wir rufen die Ernte rein. Wir rufen die Menschen rein, die Teil davon werden. Und wir rufen die Leiter rein und die Gaben und die Dienstgaben und die Bereiche, Herr Jesus. Wir rufen sie rein, Herr. Weil was für ein Traum, Jesus, überall geisterfüllte, starke Ortsgemeinden zu haben, Jesus. Danke, Herr Jesus, Menschen ein Zuhause finden und trainiert werden und in ihre Berufung kommen, Herr. Ich danke dir, Jesus. Danke, Heiliger Geist, Herr. Wir danken dir dafür, Jesus. Dieser Traum ist von dir, Herr. Und du gibst die Power. Du gibst die Power, Jesus. Halleluja. Ich habe ein Wort schon seit Freitag eigentlich auf dem Herzen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu spät dran, aber dass jemand hier ist und du leidest unter Albträumen und schläfst deswegen ganz schlecht. Bist du hier? Gibt es jemanden, der unter Albträumen leidet? Okay, eine Person ist da noch jemand. Nicht, dass wir jemanden verpassen. Ich will für euch beten. Ich habe gar nicht lange her erlebt, dass eine Person konnte jahrelang nicht durchschlafen. Jahrelang geplagt. Jahrelang. Und einfach nur an so einem Abend durch so ein Wort gebetet, in derselben Nacht geschlafen wie ein Baby. Nach jahrelangem Tabletten genommen, alles Mögliche, alles weg. Selbst die Tabletten, keine Entzugserscheinung, alles weg. Danke, Jesus. Wir beten für dich. Jesus, wir danken dir, Vater, Herr, dass du das gezeigt hast, weil du es wegnimmst. Und wir in Jesu Namen nehmen diese Last von deiner Schulter. Und wir danken dir, Jesus, Herr, für eine Nacht, einen Schlaf des Gerechten in Jesu Namen, Herr, durch das Blut Jesu, ein Schlaf des Gerechten, Ruhe und Frieden über dir und deinen Nächten. Herr, ich danke dir, Jesus, gesättigt verbringst du die Nacht und wirst nicht heimgesucht vom Bösen in Jesu Namen. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, für einen guten Schlaf, für tiefen Schlaf und tiefe Ruhe in Jesu Namen. Ich bete für dieses Zeugnis morgen, dass wir es hören, in dem Namen von Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ist jemand hier und ist ein Ehepaar hier, die gerne ein Kind bekommen möchten und das aber nicht so funktioniert wie gewünscht. Ist jemand hier? Ja? Okay, komm, come on. Nächsten Nächte werden hot, Bruder. Danke, Jesus. Vater, bitte. Entschuldigung. Jesus, ich danke dir, Herr, für Nachwuchs, Jesus. Wir danken dir für Fruchtbarkeit, Herr. Wir danken dir, Jesus, Herr, dass wirklich der Segen des Lebens über den beiden ist, Jesus, und dass sie wunderbare Kinder haben werden in dem Namen von Jesus Christus. Und wir brechen alles, was da dagegen stehen will, und wir lösen deine Pläne vom Himmel in Jesu Namen, Herr. Wir danken dir, Herr, für Heilung, vollständige Freude in dem Ganzen, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, 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 danke. Ist jemand hier mit, und du hast irgendwie ein, durch einen Splitter oder so, oder irgendwas ist, entweder, ich weiß nicht, ob ich es richtig höre, entweder ist Knochen gesplittert und du hast deswegen noch Probleme, oder du hast einen Splitter und hast deswegen Probleme. Irgendjemand, den das betrifft? Nee. Okay. Ich weiß, du traust dich jetzt gerade nicht, kommst du nach? Okay, na dann. Aber ansonsten möchte ich jetzt noch bitten, dass jeder von euch, der ein Problem hat, ich habe mit ein paar von euch gesprochen, die mir erzählt haben, dass ich weiß, Olli mit dem Knie oder noch irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wenn du ein Problem hast, wo du Heilung brauchst, leg bitte deine Hand drauf gerade. Leg bitte einfach deine Hand jetzt drauf. Danke, Heiliger Geist. Und wenn du um jemanden stehst, der seine Hand irgendwo draufgelegt hat, ja, streck deine Hand aus, okay? Wenn du irgendjemanden siehst, der seine Hand irgendwo drauflegt, danke, Jesus, streck deine Hand aus. Heiliger Geist, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für vollständige Heilung in Jesu Namen, Herr. Vater, wir danken dir für Wiederherstellung. Wir danken, dass Heilungsengel jetzt rumgehen, Jesus, und wiederherstellen, Jesus. Herr, ich danke dir, Herr Jesus, Schultern, Knie, Herr Jesus, was immer hier repräsentiert ist, Arthrose, Herr Jesus, Rückenprobleme, Herr Jesus, ich danke dir, Herr. Alle Schmerzen, alle Verursacher von Schmerzen müssen gehen und in die Ordnung Gottes kommen. Wir nehmen Autorität über Krankheit, über Zerstörung, Herr Jesus. Wir danken dir, Herr, für Wunder, die jetzt gerade passieren, Herr. Heilung, die jetzt gerade passiert, Herr. Heilung ist unser Brot, Jesus. Ich danke, dass Lösegeld für uns gefunden wurde. Jesus, du bist unser Lösegeld. Und wir erklären, dass unsere Körper frischer sein werden als in unserer Jugendkraft. Herr, ich danke dir, wir gehen von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke, Herr, Schmerzen gehen. Herr Jesus, Leben, wir sprechen Leben hinein. Leben, Leben, Leben. Tinnitus raus in Jesu Namen. Danke, Jesus, für vollständige Heilung, Herr. Vollständige Heilung, vollständige Heilung, vollständige Heilung. Heiliger Geist, Heiliger Geist, danke, Vater. 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 Heiliger Geist, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Heilung in Jesu Namen. Heilung. Heilung, Jesus. Wow, yes, Lord. Yes, Lord. Danke, Herr. Wenn du das prüfen kannst, dann prüf's doch mal nach gerade, ob sich was verändert hat. Und wenn sich was bei dir verändert hat, dann wink mal. Ja, prüf mal nach. Ja, was ist bei dir passiert? Du hast Probleme mit dem Arm? Sieht nicht mehr so aus. Was war da? Schmerzen und die sind weg. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Noch jemand? Noch jemand? Wer kann es prüfen? Heb mal die Hand bitte, wenn du es prüfen kannst, wenn du das nachprüfen kannst. Wenn du, wie sieht's aus? Mit der Schulter? Ist noch was verbessert worden?
Ich will es jetzt im Augenblick nicht behaupten. Ich erzähle dir das morgen. Ja,
okay, gut. Ja. Aber 30% sind ja schon mal gut, nur noch. Ne? Das nehmen wir. Und bei dir? Ja, alle anderen kriegen die Aufgabe von gestern, heute. Ne? Bibel essen. Amen.
Jesus, und wir danken dir für diesen Abend und ja, segne du uns, dass wir gesegnet nach Hause kommen, gut schlafen können und ja, das Ganze nach dem ganzen Kauen wirklich auch gut verdauen heute Nacht. Und wir freuen uns auf morgen. Amen.